Grüß Gott, liebe Zuhörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler, herzlich willkommen. Die nächste Stunde sprechen wir über das Loslassen. Sicher haben Sie schon mal den wohlgemeinten Rat gehört, da musst du ganz einfach loslassen. Und Sie standen da wie so ein begossener Pudel, der nicht wusste, wie ihm geschieht. Denn die Frage ist, was fange ich an mit der Empfehlung, loszulassen? Was loslassen? Wie geht das? Loslassen. Ich kann doch nicht einfach meinen Kopf mit den immer kreisenden Gedanken austauschen, meine Gefühle löschen. Nein, liebe Zuhörer, das geht nicht. Aber jeder von uns kann erste Schritte tun in Richtung Loslassen. Welche das sein können, besprechen wir die nächste Stunde in der Alltagswerkstatt mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Er ist Leiter der privaten Akademie für Psychopädie, führt eine psychotherapeutische Privatpraxis, hält Vorträge und Seminare im europäischen Raum und hier bei Radio Horeb ist er seit fast 10 Jahren regelmäßig auf Sendung. Jakob Derbolowski, liebe Zuhörer, ist verheiratet und Vater von 2 Kindern, die auf dem Weg sind, junge Erwachsene zu werden. Ich darf nun meinen Studiogast herzlich begrüßen. Grüß Sie Gott, Herr Dr. Derbolowski.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Bevor wir auf unser heutiges Thema, das Loslassen, zu sprechen kommen, möchte ich Sie zunächst noch zu Ihrer psychotherapeutischen Tätigkeit als Psychopäde befragen. Die Psychopädie ist eine Methode, die Ihr Vater, Udo Derbolowski, während seiner 50-jährigen Praxis und Forschung als Nervenarzt und Facharzt für psychotherapeutische Medizin entwickelt hat. Sie sagen selber, die Psychopädie ist kein neues psychotherapeutisches Verfahren. Wohin möchte die Psychopädie führen?
Die Psychopädie ist in erster Linie dafür gedacht, Menschen eine Lebenshilfe zu bieten im Bereich der seelischen Methoden. Das heißt, es ist eine Lehre, die sich damit beschäftigt, wie der Mensch mit sich, mit seinem Nächsten und mit Gott und der Welt umgeht und wie er das so gestalten kann, dass er sich in Balancen fühlt und sich wohlfühlt. Der Begriff Therapie, und deswegen ist es an sich keine Therapieform, bezeichnet in der Regel die Behandlung von kranken Menschen. Psychopädie kann man auch einsetzen, wenn Menschen Probleme haben, die noch keinen Krankheitswert haben. Selbstverständlich kann allerdings das Wissen und die Techniken und die Übungen der Psychopädie, können diese auch im Bereich der Krankenbehandlung sinnvoll eingesetzt werden, um den Menschen hier weiterzuhelfen.
Und die Grundlagen der Psychopädie, die kann man ja, die Gedankenansätze, die kann man ja sehr gut nachlesen in Ihrem Buch Liebenswert bist du immer, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Das ist so ein Buch, finde ich, dass so geschrieben ist, auch für die eigene Anwendung.
Ja, es ist gedacht für jedermann und sehr mit lebensnahen Geschichten und Erfahrungen zusammengestellt, mit kurzen Geschichten, so dass man für jeden Tag eigentlich immer wieder etwas dazu finden kann, zu den unterschiedlichen Themen. Und viele Leute das Buch auch gern mal wieder hernehmen, zwischendurch, wenn sie sagen, ich möchte mal wieder mich etwas erden, mal wieder Gedanken finden. Denn es ist eben so, dass das gesunde und fröhliche und zuversichtliche Leben, jedenfalls aus christlicher Sicht, darauf basiert, dass wir das Liebesgebot umsetzen in unserem Leben. Das Liebesgebot, das sagt, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Psychopädie hat eigentlich zum Inhalt, den Menschen Methoden und Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie dies in ihrem Leben sinnvoll umsetzen können, einbauen können und danach leben können. Und das ist sicher lohnenswert aus meiner Sicht.
Herr Dr. Derbolowski, kommen wir jetzt auf unser heutiges Thema in der Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb, nämlich das Loslassen. Man könnte doch eigentlich sagen, das gesamte Leben besteht aus Wandel und Veränderung. Lebenssituationen, die kommen, die gehen. Man könnte sagen, das Loslassen ist doch ein ganz natürlicher Prozess, der zu unserem Leben gehört. Und dennoch fällt es uns Menschen schwer, bewusst, also willentlich, etwas gehen zu lassen, also loszulassen. Wieso?
Das hängt damit zusammen, aus unserer Sicht, dass wir oft, wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir nackt und bloß, wie es so schön heißt, in einem Krippelein. Das heißt, wir kommen auf die Welt ohne irgendetwas. Und wir müssen, um das Leben in dieser Welt bewältigen zu können, dafür sorgen, dass wir uns mit den Dingen vertraut machen, dass wir also erwerben. Was du ererbt, erwirbest, um es zu besitzen, so sagt Goethe dazu. Das heißt, wir müssen erfahren, wir lernen im ersten Lebensjahr zu bewerten, zu erfahren, was Eindrücke, Sinneseindrücke bedeuten. Das alles schafft Wissensbesitz, mit dem wir dann in der Welt umgehen. Und wir lernen auch, dass wir auch Güter brauchen, um zu überleben. Wir brauchen Nahrungsmittel, um zu essen und so weiter. Und nun geht es darum, dass wir uns auch hier entsprechende Grundlagen und Unterlagen schaffen, um das Leben zu bewältigen. Nur leider haben diese Dinge alle die Tendenz des Materiellen beziehungsweise der Materie, nämlich, dass sie weitere Materie anziehen. Und die große Schwierigkeit besteht darin, dass wir zunächst besitzstrebend sind und das auch brauchen, aber dann das richtige Maß zu finden und in Balancen zu kommen zwischen dem, was wir anschaffen, heranholen, was wir festhalten und dem, was wir loslassen. Das ist eine große Schwierigkeit und die allergrößte Schwierigkeit kommt dann am Schluss des Lebens, wenn wir dann feststellen, dass wir, wenn wir diese Welt verlassen, alles loslassen müssen, was wir uns erworben haben. All unser Wissen, all unser Können, all unseren Besitz. Wie es im Volksmund heißt, das letzte Hemd hat keine Taschen, aber auch das letzte Wissen hat keine Taschen. Wir wissen es jedenfalls nicht, ob wir davon etwas mitnehmen können oder nicht. Und so ist das Leben wie eine Wellenbewegung. Wir kommen mit nichts auf die Welt, wir gehen mit nichts. Und dazwischen liegt das ganze Leben, das in Festhalten, Anschaffen, Heranschaffen, Besitzen, Wollen und Hergeben, Loslassen besteht. Und dass das nicht so ganz einfach ist und dass wir dafür die Spanne des Lebens brauchen, ist, glaube ich, ganz verständlich.
Könnte man das jetzt so auf einen Nenner bringen in der Frage, worum geht es denn dann beim Loslassen?
Und beim Loslassen geht es um die hohe Kunst, zu begreifen, dass alles vergänglich ist, dass wir versterblich sind, dass uns nichts gehört. Und um die Erkenntnis, dass wenn wir festhalten, dann verschließen wir uns. Ein einfaches Beispiel, um das zu verdeutlichen. Wenn wir einen Kleiderschrank haben, dann ist der vielleicht irgendwann voll. Und wenn er voll ist, geht nichts mehr hinein. Das heißt, jetzt besteht eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, noch Neues zu kaufen, das wir hierin unterbringen. Hier hinkt das Beispiel ein bisschen, weil vermutlich die meisten dann sagen, dann kaufe ich mir halt noch einen Kleiderschrank oder gehe in eine größere Wohnung. Aber irgendwann ist das begrenzt und geht nicht weiter und man erstickt dann sozusagen an dem Angeschafften, das man nicht mehr loslässt. Und das ist eben die große Problematik. Wir möchten gern, wir haben gute Gefühle, wenn wir anschaffen, wenn wir mehr Wissen anhäufen, wenn wir mehr Besitz anhäufen. Das macht alles gute Gefühle, aber wir übersehen dabei, dass wir daran eben auch uns immer mehr festmachen, vollmachen, unbeweglich und unlebendig.
Also wäre ein Gedanke, den wir uns machen müssen, einer Frage, die wir nachgeben gehen müssen, so, was gehört mir eigentlich und in welchem Maß, oder?
Das ist eine wichtige Frage und die Antwort ist noch viel einfacher. In Wirklichkeit gehört uns gar nichts. Denn am Schluss müssen wir es sowieso abgeben. Das heißt, wir haben alle Besitztümer, alles, was wir haben in diesem Leben, nur für die Zeit des Lebens auf dieser Erde.
Jetzt muss ich Ihnen sagen, mir ist jetzt diese Antwort etwas zu einfach. Mich tut diese Antwort auch etwas in Bedrängnis bringen, weil was mir gehört, was ich immer mit mir herumtrage, das ist mein Körper, für den ich Sorge zu tragen habe. Was zu mir gehört, sind auch meine Wohnung, meine Arbeit, worum ich mich kümmern muss. Kommen wir jetzt doch auf das Thema Verantwortung zu sprechen. Wenn wir darüber sprechen, mir gehört eigentlich nichts. Aber wo?
Also da habe ich eine ganz einfache Frage. Wenn Sie sich von einem Bekannten etwas leihen, wie gehen Sie mit dieser Sache um?
Wahrscheinlich sehr, sehr gut, damit ich es auch in einem guten Zustand zurückgeben kann.
Ich vermute mal, Sie gehen damit sogar noch, wie viele Menschen jedenfalls in meiner Sprechstunde mir dann sagen, eher besser damit um, als mit dem eigenen, als mit dem, was Ihnen gehört, weil da sind Sie ja nicht verantwortlich. Und wenn wir uns nun dieses einfach übertragen und uns klar werden, dass wir uns selbst ja auch nicht gehören, sondern wir müssen uns ja auch wieder abgeben, wenn wir sterben, dann ergibt sich daraus die Überlegung, dass alles, was wir materiell, also auch uns selbst, besitzen, besitzen, müssen wir das Wort in Häkchen setzen. Es ist der Glaube, wir würden es besitzen, aber in Wirklichkeit ist es uns geliehen. Und genau daraus ergibt sich dann die Überlegung, die Sie angesprochen hatten. Wenn Sie sich etwas leihen von einem Bekannten, gehen Sie damit pfleglich um. Wenn Sie sich zum Beispiel aus der Hand Ihres Schöpfers geliehen nehmen, dann gehe ich mal davon aus, wenn Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem Schöpfer haben, dass Sie mit sich ganz besonders gut umgehen wollen. Das ist natürlich nicht immer einfach, weil Sie vielleicht nicht so ganz so ausgestattet sind, wie Sie meinen, dass dafür notwendig ist. Aber dennoch ist es die Aufgabe.
Sie hören die Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Heute ist unser Thema das Loslassen und wir fragen nach, ist das ein Problem? Unser Gast ist der Arzt und Psychotherapeut Dr. Jakob Derbolowski. Wir haben eben schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, dass uns eigentlich nichts gehört. Und das könnte vielleicht schon der erste Schritt sein in Richtung Loslassen, nämlich, dass wir dahinter sagen, ja, mir gehört nichts, aber dennoch habe ich Besitz und all mein Besitz, mein Körper, meine Familie, einfach alles, das ist eine Leihgabe. Nun, Herr Dr. Derbolowski, ist ja die Frage, wenn ich sage, alles ist eine Leihgabe, das kann doch schon ein erster Schritt sein, in Richtung loszulassen. Das macht ja schon ein Stück freier, oder?
Da haben Sie recht, nur es ist irgendwo auch ein bisschen schwierig, weil wenn wir lieben, dann wollen wir besitzen. Und manche Dinge sollen wir ja, um sie zum Beispiel pfleglich zu behandeln oder weil sie es brauchen, denen sollen wir unsere Liebe geben. Wenn wir aber nun sagen, das ist sowieso nur geliehen, dann ist eine Schwierigkeit, hier auch wirklich mit ganzem Herzen zu lieben. Schwierigkeiten, die wir an vielen Ecken sehen. Ich wollte noch vergleichen, das, was Sie gesagt haben mit der Leihgabe. Ich denke immer so, wir leben heute in einer Zeit, wo man sich Autos zum Beispiel liest. Das heißt, man hat ein Auto über Jahre und hat das Gefühl, das ist meins, aber irgendwo im Hinterkopf weiß man doch, das ist letztlich geliehen. Das ist so ungefähr ein Bild, das vielleicht hilft zu verstehen, wie wir in der Psychopädie uns selbst als etwas Geliehenes betrachten.
Schmerz kommt oftmals hoch, wenn wir darüber nachdenken, dass ich etwas loslassen muss. Wenn ich auch den Rat bekomme, lass doch einfach los, dann kommt oftmals ein Schmerz, eine Wut, ein Gedanke hoch, der sagt ganz blitzartig, nein, das kann ich nicht.
Naja, die Frage, die dahinter steht, ist, wieso neigt der Mensch eigentlich zum Festhalten? Und da hatten wir gesagt, das eine ist das, weil er angelegt ist auf Besitzstreben, eine der wichtigen Strebungen, Besitzstreben in Bezug auf Gegenstände. Das Pathologische in diesem Bereich wäre das sogenannte Messi-Vermüll- oder Vermüllungssyndrom. Es gibt aber auch das Besitzstreben in Bezug auf Menschen. Ich möchte meinen Partner besitzen. Ich möchte ihn beherrschen. Ich möchte über ihn verfügen können. Es gibt auch das Besitzstreben über Ideen, über, man nennt das Glaubenssätze. Ich glaube, so und so ist es und deswegen hat es so zu sein und ist so. Das ist ein weiterer Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Menschen zu Gewohnheiten neigen. Das heißt, wenn wir mal gewöhnt sind, so zu denken, so zu gehen, dann halten wir gern daran fest. Denken Sie zum Beispiel, Sie haben einen Weg zur Arbeit. Und Sie fahren ihn seit Jahren, immer nehmen Sie den gleichen Weg. Das ist gewohnt, da brauchen Sie nicht so viel denken, das geht schier automatisch und ist ganz schön bequem. Allerdings nehmen Sie dafür in Kauf, dass Sie zum Beispiel gar nicht merken, dass es inzwischen eine Schnellstraße gibt oder andere Wege, die viel schöner sind, wo Sie die Natur sehen können, die vielleicht sogar schneller sind. Das ist das, was Sie dabei übersehen. Eine andere Neigung ist zum Festhalten beruht darin, dass wir ängstliche Menschen sind auf dieser Welt. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir kennen nicht die Zukunft. Wir wissen nicht, ob die Wirtschaft sich erholt. Wir wissen nicht, ob die Kinder glücklich werden. Wir wissen so vieles nicht. Aber wir hätten gern Sicherheit. Sicherheit im Glauben im Übrigen ist ja eine Frage, die immer wieder aufgeworfen wird und wo immer wieder gezeigt wird, auch gerade an Ostern, ich muss dich berühren, damit ich glaube, damit ich Gewissheit habe, dass du auferstanden bist. Alles dies sind Fragen, die zeigen, dass wir Menschen unsere Angst überwinden wollen durch Sicherheit. Und Sicherheit heißt, ich weiß, wie es geht. Und letztlich ist auch noch ein anderer Punkt, dass unsere Glaubenssätze und unser Besitz uns auch das Gefühl einer gewissen Festigkeit geben, Halt geben. Und das ist auch wieder eine gewisse Notwendigkeit, die wir haben, wenn wir zum Beispiel Kinder bei ihrem Erwachsenwerden begleiten. Denn sie wollen sich an Festigkeit anlehnen. Sie wollen nicht Eltern, die beliebig beweglich sind, nachgiebig, an denen man sich nicht orientieren kann, sondern die für etwas stehen, die Festigkeit zeigen. Und zwar ziemlich egal, ob das letztlich der ideale Weg ist oder nur der von den Betreffenden als bestmöglich gedachte.
Sie haben die Kinder angesprochen und das ist ja oftmals auch ein Punkt, der besonders Mütter berührt, dass sie das Gefühl haben, ich kann mein Kind, mit dem ich einmal auch körperlich verbunden war, ich kann es einfach nicht loslassen. Gerade Mütter fühlen sich in einer besonderen Weise verantwortlich für ihre Kinder. Ich möchte noch auf das Thema Verantwortung zu sprechen kommen. Wo fängt sie an? Wo hört sie auf in Bezug auf unsere Thematik, unser heutiges Thema, das Loslassen?
Ja, wenn ich mich für etwas verantwortlich fühle, das heißt, wenn ich in der Lage bin, über etwas zu bestimmen, für das Gelingen von etwas zur Rechenschaft gezogen zu werden, dann bin ich verantwortlich. Und das ist natürlich auch die Frage, wie weit wir glauben, dass wir für das Gelingen unserer Kinder als Eltern verantwortlich sind, dass wir das in der Hand haben. Ich selber glaube das nicht unbedingt, sondern ich glaube, dass wir dafür verantwortlich sind, dass wir unsere Aufgaben, also dass wir für uns verantwortlich sind, das hatten wir auch, glaube ich, in einer der letzten Sendungen besprochen, dass wir für unsere Entscheidung zum Beispiel, Eltern zu werden, verantwortlich sind und deswegen diesem auch gerecht werden müssen. Also uns, wenn wir ein Vater sind zum Beispiel, nach dem Verhalten, wie ein optimaler Vater sich verhält, so gut wir das halt können. Aber das, was mit den Kindern geschieht letztlich, dafür sind wir, glaube ich, nicht verantwortlich, denn dafür wäre nach unserer Vorstellung Gott verantwortlich, beziehungsweise die Kinder wieder, soweit sie das können.
Bevor wir jetzt unsere Hörer einladen, sich in unsere Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb einzubringen, unser Thema Loslassen, Herr Dr. Derbolowski, möchte ich Sie noch fragen, was hindert uns am Loslassen und wann fällt uns das Loslassen besonders leicht? Fangen wir doch damit an, was uns oftmals hindert.
Ich möchte nur noch zu dem letzten Einsatz dazu sagen, Sie sagten von der Verantwortung der Eltern für die Kinder. Es gibt genauso umgekehrt auch das, dass die Kinder sich für die Eltern verantwortlich fühlen. Und auch dieses ist meines Erachtens nicht immer der richtige Weg. So, jetzt die Frage, was hindert uns am Loslassen? Nun ja, das war das, was ich Ihnen gesagt habe. Das ist einfach, dass wir Ängste bekommen, wenn wir loslassen. Mir ist der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach. Wer weiß, ob ich die Taube bekomme? Das sind Hinderungen zum Loslassen. Es ist Auch ein anderer Hinderungsgrund ist, dass wir Loslassen sehr gern mit Verlieren verwechseln. Das heißt, dass wir sagen, wenn wir etwas loslassen, dann ist es weg für uns und dann haben wir Verluste.
Müssen wir da auch darüber nachdenken, ob wir da vielleicht einen Machtkampf führen, ob uns Gefühle wie Stolz, Wut und Zorn vielleicht auch hindern, loszulassen?
Ja, aber selbstverständlich, das, was Sie anschneiden, ist ja ein Thema, das, glaube ich, alle Menschen bewegt, wenn eine Partnerschaft auseinandergeht. Kann ich da loslassen? Und was verliere ich eigentlich, wenn ich den anderen loslasse? Wenn ich den anderen wirklich liebe, wäre ja mein Interesse, dass er glücklich wird, egal mit wem, also auch ohne mich. Aber da würden wir ja doch erhebliche Verlustgefühle haben und auch Verluste der eigenen Bedeutungsgedanken und Verluste des Gesichtes, dass wir einen falschen Partner uns ausgesucht haben für eine Zeit lang und so weiter. Also das, was Sie gerade gesagt haben, es macht uns immer ärgerlich. Denken Sie doch mal allein an die Trauerarbeit, wenn ein Mensch aus dieser Welt geschieden ist. Das ist doch ein großes Ärgernis. Da wird uns etwas genommen, auf das wir uns verlassen haben. Wie soll ich jetzt denn leben? Wie soll ich jetzt mein Leben organisieren? Er oder sie hat doch das und das und das alles für mich gemacht. Das kann ich gar nicht. Es ist völlig ungerecht und unfair, mich jetzt auf mich selbst zurückzuwerfen, indem der die Betreffende sozusagen sich aus meinem Leben entfernt. Aus welchen Gründen und wie auch immer. Ja, ob das nun für den anderen sinnvoll ist und so weiter, sind dann ganz andere Fragen.
Und dennoch gibt es Momente, Situationen, Dinge, bei denen es uns recht leicht fällt, loszulassen. Was sind da die Voraussetzungen dafür?
Also ich glaube nicht, dass es uns leicht fällt, Dinge loszulassen. Ich glaube, das ist eine schwierige Arbeit. Es steht ja auch schon in der Bibel, hängt euer Herz nicht an Vergängliches, weil es so schwer fällt, loszulassen. Dennoch ist das, was Sie sagen, für uns ja ganz wichtig, da es offensichtlich eine Lebensaufgabe ist und eine Aufgabe ist, Lebendigkeit zu bewahren, das Loslassen zu lernen und zu üben und einzusetzen. Und da ist eine große Hilfe im materiellen Bereich natürlich die, wenn wir das Gefühl haben, dass das, was wir loslassen, einer sinnvollen Verwendung zugeführt wird, dann fällt es uns leichter. Ich denke hier zum Beispiel, dass viele Menschen eben Kleidung oder so nicht wegwerfen, sondern sie sammeln, weil sie das Gefühl dann sammeln in entsprechenden Einrichtungen, weil sie dann das Gefühl haben, damit geschieht etwas Sinnvolles und dann kann ich es loslassen. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Anregungen im Leben, wie man das machen kann. Zum Beispiel das vor einiger Zeit ziemlich im Gespräch aktive Feng Shui hat zum Beispiel sich mit dieser Frage beschäftigt, dass man eben auch loslassen muss, dass man weggeben muss. Oder Herr Egli hat über das Lola-Prinzip gesagt, es geht um das Loslassen. Wissen Sie, es ist ein allgemeines Lebensaufgabe und Lebensprinzip und findet sich deshalb überall wieder, die Schwierigkeit loszulassen und zu lernen, wie man loslässt.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Wir sprechen heute über das Loslassen. Und es ist immer üblich in der Alltagswerkstatt, dass Sie mit uns Ihre Erfahrungen teilen und dass wir dann gemeinsam überlegen, was Wege sein könnten, wie Sie mit der genannten Situation weiterhin umgehen können oder was vielleicht noch zu bedenken ist. Und der erste Gast, der sich einbringen möchte in unsere Sendung, das ist Frau Bitzinger. Sie kommt aus der Gegend von Landshut. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe 3 Kinder, mein jüngster Sohn ist 36 Jahre und der hat sich jetzt schon seit ungefähr 4-5 Jahren, er möchte kein Geld mehr in die Hand nehmen und Er arbeitet nur gelegentlich, um seine Wohnung, eine billige Wohnung zu erhalten, und Strom und das bezahlt er selber, aber keine Lebensmittel, und er geht überhaupt in kein Geschäft und kauft gar nichts. Und ich mache jetzt das schon Jahre über. Mein Mann ist mehr oder weniger dagegen, er hat es geduldet, aber jetzt sagt er halt, ich sollte mal Schluss machen. Aber für mich ist das sehr schwer, weil ich weiß, er hat noch ein Tier, eine Katze, und das besorge ich auch alles, wie er dann durchkommt. Ja. Er ist auch nicht in der Krankenkasse nicht angemeldet und nichts.
Ja, Frau Bitzinger, das ist schon ein schweres Problem und eine schwere Aufgabe, wenn man das hat. Das läuft ja nun auch natürlich schon eine Weile. Und Ihr Sohn scheint sich da ja ganz gut eingerichtet zu haben, indem er weiß, dass Sie für ihn sorgen und die Dinge machen, die er nicht von sich aus macht. Und deswegen ist auch gar nicht so die Notwendigkeit hier für ihn, sein Leben zu ändern. Das ist das eine. Das heißt, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, das sogenannte, da gibt es auch ein Stichwort dazu, das heute ziemlich häufig verwendet wird, im Sinne von Hotel Mama. Das heißt, dass hier die Eltern für die Kinder sorgen und die eigentlich sagen, okay, warum soll ich leben lernen, wenn mir das alles abgenommen wird? Es ist viel bequemer. Natürlich ist es sehr schwierig, wenn das Ganze etwas fortgeschritten ist, und es ist vor allen Dingen dann schwierig, wenn man die Ängste hat, dass der andere dann untergeht, wenn man nicht für ihn sorgt. Aber letztlich wäre die Aufgabe, das Schicksal Ihres Sohnes aus meiner Sicht jedenfalls in Gottes Hand zu legen und sich für das Praktische tatsächlich auch fachkundigen Rat zu holen. Denn es kann natürlich auch sein, dass dieses Verhalten aufgrund von Störungen oder Erkrankungen des Sohnes begründet ist und hier eine fachkundige Hilfe notwendig wird. Übrigens auch für Sie, um dann eine entsprechende Behandlung auszuhalten.
Ich habe jetzt vor, dass ich mit Ihnen nochmal spreche und sage vielleicht im Laufe des Jahres oder so, dass ich dann aufhöre. Aber es ist natürlich sehr schwer, wenn ich dann wieder sehe.
Ja, das meine ich. Das meine ich mit dem, das Aushalten. Ja. Wissen Sie, das Aushalten, dass Kinder erwachsen werden, dass sie ihre eigenen Wege gehen, dass sie Wege gehen und Dinge machen, die wir nicht unbedingt für richtig halten, wo wir der Meinung sind, das führt in die falsche Richtung. Aber wir alle machen als Eltern die Erfahrung, dass wir da gar nicht so den Einfluss haben. Und dass es vielleicht, wenn wir Glück haben, später, wenn wir das aushalten und durchleben und durchleiden, dass später die Kinder dann sagen, du hast da recht gehabt, aber ich musste trotzdem die Erfahrung selber machen.
Ja, ja gut, ich werde es jetzt mal versuchen.
Also ich würde meinen, dass Sie in dieser Situation, das geht ja sicher schon ziemlich lange, dass Sie sich da vielleicht eine fachkundige Hilfe auch holen.
Ja.
Ja, weil alleine halte ich das für ausgesprochen schwierig.
Ich glaube es auch.
Und ich glaube, es gibt eine Reihe von Menschen, die ein ähnliches Problem haben. Also da würde ich mir helfen lassen, das würde ich nicht allein versuchen, weil ich glaube kaum, dass man die Stärke dann hat, nachdem man es schon so lange führt, hier wirklich loszulassen und zu sagen, geht nicht. Übrigens im Christentum ist es ja auch so, der Jesus hat zum Beispiel eben auch gesagt, du musst alles loslassen, wenn du mir nachfolgst. Ja, das soll mal einer machen, das ist leicht gesagt, nicht wahr? Mhm. Genauso wie der gute Rat, den Frau Böhler ja angeführt hat, den manche dann geben, du musst einfach nur loslassen. Ja, ja, das ist natürlich, das ist immer gut gesagt, wenn man nicht betroffen ist.
Ja. Frau Bitzinger, nun ist ja die Frage, wo Sie sich hinwenden können. Da würde mir persönlich jetzt einfallen, dass Sie sich vielleicht ein erster Schritt sein könnte, dass Sie sich an eine Beratungsstelle der Caritas oder einer anderen großen Einrichtung wenden. Und dort kann man Ihnen sicherlich weitere Wege aufzeigen.
Ja, oder den örtlichen Pfarrer zum Beispiel, die Kirchengemeinde.
Zum Beispiel. Also scheuen Sie sich nicht, Frau Bitzinger. Wir sind mit Ihnen. Alles Gute. Auf Wiederhören.
Dankeschön. Wiederhören.
Für Gott. So, eine weitere Hörerin möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen, Herr Dr. Derbolowski. Ich grüße Sie herzlich. Hallo.
Ja, grüß Gott. Herr Derbolowski, ich hätte auch eine Frage an Sie, und zwar leide ich immer wieder unter Liebeskummer. Und das hat ja auch ganz viel mit Loslassen zu tun. Sie haben es vorher schon so schön angesprochen, dass doch die wahre Liebe doch darüber hinausgehen würde, dass man sagt, dieser Mensch soll, muss mit mir glücklich werden. Ja. Und es tut so unendlich weh, wenn sich dieser Mensch dann für jemand anders entscheidet.
Ja.
Und da wollte ich Sie fragen, wie kann man denn mit sowas besser umgehen, dass es leichter wird, weil es tut ja so weh, wenn sich jemand dann für jemand anders entscheidet und man so sehr gehofft hat.
Ja, das Problem ist eben, das ist wirklich ein Problem, das vielschichtig ist. Das eine ist mal das, gerade in der zwischenmenschlichen Beziehung, ist es so, dass wir in der Regel das bekommen, was wir loslassen. Das heißt, je mehr ich festhalte und je mehr ich denke, den brauche ich jetzt oder der ist der, der mich glücklich macht, desto mehr vertreibe ich ihn auch gleichzeitig.
Ja,
ja, das heißt also, hier ist das in Wirklichkeit das Loslassen wichtig. Aber warum können wir das nicht? Nun, weil wir Menschen Liebe brauchen, lebensnotwendig zum Leben. Und wenn wir von dieser Frage freier werden wollen, dann müssen wir lernen, das ist jedenfalls die psychopädische Sicht, dann müssen wir lernen, insoweit erwachsen zu werden, als wir unsere Liebesbedürfnisse nicht bei anderen suchen, die Stillung unserer Liebesbedürfnisse, sondern dass wir erkennen, dass wir selbst dafür verantwortlich sind. Das heißt, ich könnte Sie zum Beispiel fragen, halten Sie sich denn für so liebenswert? Und behandeln Sie sich so wie einen liebenswerten Menschen? Könnte man ja fragen. Und wenn Sie das nicht täten zum Beispiel, dann stellt sich natürlich die Frage, warum soll ein anderer Sie für liebenswert halten?
Ja.
Ja? Das heißt also, aus der Falle des Liebeskummers kommen Sie aus unserer Sicht ganz gut heraus, wenn Sie anfangen, sich selbst Liebe zu geben, sich selbst als liebenswert zu empfinden, dann sind Sie davon nicht mehr so abhängig. Und wenn Sie nicht mehr davon so abhängig sind, dann brauchen Sie die anderen nicht so binden. Und wenn Sie die nicht binden, haben Sie die Chance, dass Sie eine Partnerschaft kriegen. Kurz gesagt, ja? Praktisch könnte ich da nur den Titel meines Buches nehmen, Liebenswert bist du immer. Wenn Sie das wirklich von sich glauben lernen, dann wird das Liebeskummerproblem geringer. Ganz weg wird es nicht sein, nie gehen, weil das zwischenmenschliche Zusammensein schwierig ist, mit Kummer behaftet, nicht so ohne weiteres geht. Ja, das ist wie mit Trauer auch. Also ganz frei ist es nicht, aber es wäre ja dann auch vielleicht langweilig. Weil dann hätte man zu viel Sicherheit und hätte eigentlich keinen Partner, sondern einen Sklaven.
Momentan wäre mir da etwas Langeweile lieber, als Sie diesen Schmerz zu ertragen.
Da bin ich völlig klar, aber der Schmerz ist vielleicht ein Hinweis für Sie, dass Sie anfangen, die Liebe sich zu geben, die Sie auf andere verstreuen. Sie brauchen sie primär oder zunächst nötiger als alle anderen.
Ja.
Ihre eigene. Das wäre so mein Gedanke dazu.
Ja.
Okay?
Ich danke Ihnen.
Bitte schön.
Wiederhören.
Dankeschön für Ihren Anruf. Jetzt ist Frau Ablassmeier aus München am Apparat. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dr. Derbolowski. Ich habe eine Frage, und zwar, ich hatte als Kind, ich war knapp 10 Jahre, meine Mutter verloren. Und die war auch anwesend bei ihrem Tod. Es war ein sehr schneller Tod, Blutsturz. Und ich merke halt immer wieder, dass ich das alles noch nicht losgelassen habe.
Ja.
Ich bin ja aber schon selber Großmutter, muss ich dazu sagen. Und ich merke das oft bei Ereignissen, wo andere sich freuen können, da kommen mir die Tränen. Und da wäre ich wieder so heftig an diese Situationen erinnert und auch daran, dass ich eigentlich so ganz allein, möchte ich jetzt mal sagen, unter Anführungszeichen, durchs Leben gegangen bin. Und da möchte ich fragen, ob ich da jemals irgendwo die Chance habe, loszulassen. Ich muss aber auch schon dazu sagen, dass ich sehr christlich orientiert bin. Also jetzt nicht katholisch im Sinne der Kirche, sondern christlich orientiert bin.
Ja, also erstens mal, wenn man als 10-Jähriger die Mutter verliert, ist das immer ein schreckliches Erlebnis und schlimm und schwer zu verarbeiten. Die Frage ist lediglich, wenn man das dann erlebt, ob man das ganze Leben lang sich mit dieser Frage belastet oder was man daraus macht. Die Frage heute wäre, zu lernen, zum Beispiel auch dieses aus Gottes Hand zu nehmen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass Sie eine erfolgreiche Frau geworden sind. Trotzdem, ja, Sie haben ja Ihr Leben gelebt und Sie sind Großmutter geworden. Alles das haben Sie hinbekommen. Obwohl diese Geschichte so war oder vielleicht sogar gerade, weil es so war. Vielleicht war das der Weg, den Gott für sie gesehen hat.
Mhm. Ja, ich meine, ich lebe auch in diese Richtung hin.
Gut, also wäre die Frage, dass Sie zum Beispiel täglich üben, dass Sie sagen, auch damals diese Geschichte nehme ich heute aus Gottes Hand. Ja, ich verzeihe ihm das, dass er mir das angetan hat. Ich, wenn man da so sprechen darf, ich muss sagen, es hat offensichtlich mir gedient, damit ich die werde, die ich heute bin.
Mhm. Ja? Mhm. Also was mich eigentlich immer wieder wundert, dass es gerade in Situationen, wo andere sich echt freuen können,
ja,
dass genau in diesen, es kommt nicht in traurigen Momenten, wo andere in Trauer sind, sondern gerade wenn andere sich freuen, dann kommt bei mir die Trauer hoch.
Das verstehe ich, weil Sie ja immer noch das Gefühl haben, Sie haben in Ihrer Kindheit sehr viel dadurch verloren.
Mhm, ja, so
ja?
ist es.
Und Sie haben dieses Loslassen gleich Verlust, nicht?
Mhm.
Ich habe verloren, ich habe eigentlich die Kindheit nicht so gehabt, aber Sie haben die bestdenkbare für Sie gehabt.
Mhm, ja.
Sonst hätten Sie eine andere.
Ja, so.
Okay.
So muss ich wohlsehen.
Das ist genau der Punkt. Nicht?
Gut, Herr Dr. Derbolowski, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
Wissen Sie, es gibt so einen Punkt, den ich hier immer ganz gerne auch anwende beim Loslassen. Wer nachtragend ist, wenn einer nachtragend ist, wer trägt denn dann eigentlich?
Mhm.
Und wer belastet sein Leben?
Man belastet sich selber.
Sehen Sie? Und ja. Sie tragen Ihrer Mutter und vielleicht auch Gott noch nach, das, was damals passiert ist,
unbewusst,
und belasten sich dauernd und fühlen sich, haben so das Gefühl, dass sie zu kurz gekommen sind.
Mhm. Aber es geht mehr oder weniger doch im Untergrund vor sich.
Naja, klar. Das
im
ist ein
Underground-Worker, sage ich immer.
Das ist völlig klar. Deswegen, sonst, wenn das so bewusst wäre, und deswegen ist es ja auch gut, dass wir drüber reden, dann kann man damit umgehen. Solange einem das nicht bewusst ist, beherrscht es einen. Und Sie haben immer das Gefühl, komisch, dass ich immer traurig werde, wenn die anderen fröhlich sind. Verstehe ich gar nicht. Ja, vielleicht verstehen Sie es jetzt besser und können dann auch mit denen fröhlich sein. Das wünsche ich Ihnen jedenfalls.
Vielen Dank, Herr Dr.
Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Ablassmeier. Auf Wiederhören.
Bitte.
Elisabeth Flute ist nun mit uns verbunden. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, hey.
Grüß Gott.
Elisabeth Fruth aus Eichenau.
Mhm.
Und ich möchte dazu sagen, dass ich eine Psychose gehabt habe, eine ganz schlimme, und dass mich Christus geheilt hat. Dass ich zu Christus habe finden dürfen und dass ich die ganzen Eigenschaften, die Christus hat, dass er mich die gelehrt hat, dass er wirklich Gelassenheit gelehrt hat und alles und dass er mich zum Guten geführt hat in allem. Wissen Sie, und
ja,
da bin ich frei geworden von allem.
Da
ich
habe
meine Sünden zu Christus getragen und bin frei geworden und habe also diese Person Jesu Christi, die habe ich angenommen in meinem ganzen Wesen und ich bin so voller Glück und so voller Zufriedenheit, ja.
Ja.
Das ist wirklich, ich bin gesund geworden, sogar meine Migräne ist weg, meine Ehe ist wieder in Ordnung, alles in Ordnung durch Jesus Christus.
Ja,
und wir brauchen den Geist Jesu Christi, damit wir zum Guten verwandelt werden. Und das hat mir ganz viel geholfen.
Ich danke Ihnen für dieses Zeugnis, beziehungsweise diese Erfahrung, die ja für andere auch ganz wichtig ist. Denn da wir ja gesagt haben, das Loslassen und all diese Dinge haben auch etwas mit Angst zu tun, so glauben wir, dass zum Beispiel ein Vertrauen in Gott, ein sich in einem Gott geborgen fühlen, eine Geborgenheitsbeziehung zu haben, das gibt Sicherheitsgefühle und damit Angstverlust. Also finde ich sehr schön, was Sie gesagt haben. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ich bin so voller Zufriedenheit und alles. Ich kann auch loslassen in der Kleidung, in allem. Ich habe mir altes Rad gekauft, weil mir das meine gestohlen worden ist.
Ja.
Ich habe mir altes Rad gekauft, kein neues.
Richtig.
Ich habe das Geld den Armen gegeben. Ich kann einfach weggeben.
Naja, sicher. Und das für das Leben, die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir eben nicht zu viel weggeben, aber auch nicht zu wenig.
Ja,
ja?
Ja, genau, das richtige Maß.
So ist es.
Ja.
Und
schön, Frau Fruth.
Da gehört eben auch das Gottesbild dazu, das wir haben. Ja, danke schön.
Frau Fruth, herzlichen Dank für Ihr Zeugnis, für Ihr mutmachendes Zeugnis. Alles Gute für Sie weiterhin. Frau Mühlberger, Sie darf ich nun als nächstes begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Bühler, grüß Gott, Herr Dr. Derbolowski.
Grüß Gott.
Ich wollte noch was dazu sagen zu der vorletzten Hörerin. Mir ging es auch so. Ich habe meine Mutter auch sehr früh verloren und habe da auch nie loslassen können. Ich bin jetzt 47, aber es ist mir dann durch den Glauben auch gelungen, irgendwo Frieden zu schließen und loszulassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man loslässt und dann sieht man auch das Gute im Leben, was einem passiert ist, wie viele Menschen man dafür gekriegt hat, die wofür einen da waren. Ich sah dann auf einmal, dass meine Großmutter immer für mich da war und das ist einfach, ja, man sieht einfach die anderen Beziehungen und man wird so frei und kann endlich leben. Wenn man loslässt, kriegt man so viel Neues geschenkt. Das habe ich in anderen Beziehungen auch erlebt, wo ich gesagt habe, gut, ich lasse los. Die Menschen kommen dann ganz anders auf einen zu und man kann leben.
Also das finde ich ganz toll, was Sie sagen. Es ist ja auch in dem Sprichwort sozusagen drin, nur wer loslässt, hat die Hände frei.
Mhm.
Ja, das heißt, erst durch das Loslassen entdecke ich eine neue Welt. Ich hatte vorhin das Beispiel gebracht mit der Strecke, die man zur Arbeit fährt.
Ja.
Nur wenn man in der Lage ist, da loszulassen, kann man Neues entdecken. Und das ist ja auch etwas, was im zwischenmenschlichen Bereich eine sehr wichtige Sache ist. Erst das Loslassen von festgefahrenen Überlegungen und Gedanken ermöglicht das, was wir Toleranz nennen, und Toleranz ermöglicht wiederum, das Leben in der Fülle wahrzunehmen, die es eigentlich hat.
Mhm.
Intoleranz ist ja eine Weltverkleinerung. Da darf nur das drin sein, was in meine Überzeugungen hineinpasst.
Ja,
und deswegen ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir heute vielleicht ein bisschen wenig angesprochen haben, das Thema das Loslassen von Überzeugungen.
Mhm.
Ja, die haben wir mal gelernt, schon als kleines Kind haben wir gelernt, so und so ist das, wenn du das machst, passiert das und das und so weiter. Und daraus resultieren dann unsere Überzeugungen, die ja zum Teil auch ganz schreckliche Folgen haben, wenn sie dann in politische und Entscheidungsträgergremien sich festhalten. Das heißt, es ist auch eine wichtige Übung, nicht nur von den materiellen Dingen loslassen zu lernen, sondern eben auch von seinen Überzeugungen herauszufinden, dass diese Überzeugungen mal richtig waren, mal nützlich waren für einen, aber erstens nicht für andere gelten und außerdem auch nicht für jede Situation. Ich habe hier ein Beispiel, ein einfaches Beispiel, das Menschen ganz gern mögen. Das ist die Überlegung, wenn man im Sommer ins Schwimmbad geht, zieht man gern einen Badeanzug an und ist dann richtig gekleidet. Aber das würde einer Überzeugung entsprechen. Und wenn jetzt aber Winter ist und man geht auch im Badeanzug spazieren, würde man diese Überzeugung als nicht angemessen oder nicht passend sehen. Ja, das heißt also auch die erste Sache ist nicht falsch, aber sie ist vielleicht am falschen Zeitpunkt und vielleicht ermöglicht uns das mehr, dass wir loslassen können, unsere Überzeugung auf alles und jedes in gleicher Weise immer als richtig zu sehen.
Ja, genau. Und das ist ein Lebensprozess. Da muss man immer üben und lernen.
Genau so ist es. Vielen Dank.
Danke,
auf Wiederhören, Frau Mühlberger.
Auf Wiederhören.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum Ende unserer Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Loslassen und fragen, ist das ein Problem? Herr Dr. Derbolowski, ich möchte jetzt noch mal in besonderer Weise auf die Hörerin eingehen, die uns erzählt hat, dass sie mit Hilfe Gottes, und ich sage jetzt auch mal Pünktchen, Pünktchen, mit Hilfe des Gebetes, also auch mit Hilfe von Ritualen, das Loslassen geübt hat. Wie hilfreich sind Rituale und Gebete Ihrer Meinung nach?
Nun, Rituale sind Dinge, die uns das Leben erleichtern. Das sind sozusagen Wegemarken, die uns helfen, auf der richtigen Spur zu bleiben. Allerdings haben sie auch, wenn sie zum Beispiel zu viel sind, ermöglichen sie auch dann nicht mehr den Freiraum. Man muss also auch hier immer aufpassen, dass man sich nicht mit Ritualen erstickt einerseits, aber andererseits auch genügend Rituale hat, die einem helfen, den rechten Weg zu haben. Zum Beispiel habe ich ein Ritual, dass ich jeden Morgen 2 Bibelsprüche lese. Das weist mir den Weg für den Tag, ist kurz und hindert mich nicht, auch noch nebenher weitere Dinge zu sehen. Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, alle halbe Stunde das lesen würde, wäre ich nicht mehr frei und könnte nicht mehr mich den Anforderungen stellen, wie zum Beispiel diese Rundfunksendung jetzt und so weiter ist. Nun, Vielleicht eine kleine Geschichte von Ulrich Schaffer zum Loslassen zum Schluss. Und davor noch eine Losung, die es ja auch einmal gab, die hier ganz gut passt. Sie heißt, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, dich aber dabei selbst verlierst? Das ist etwas, worüber wir nachdenken können. Und nun die Geschichte zum Loslassen von Ulrich Schaffer. Von dem Ahorn, der über 3 Etagen unseres Hauses wächst, haben wir im Laufe der Jahre zentnerweise Blätter gesammelt und weggetragen. Es waren Zehntausende von Blättern. Die Krone hat einen Durchmesser von 20 Metern und bildet einen großen Widerstand für die Herbststürme. Aber ehe die Herbststürme beginnen, tritt eine evolutionäre Weisheit ein und befreit den Baum von seinen Blättern. Es ist ihr Schicksal, nicht mehr goldbraun im Himmel zu hängen, sondern zu fallen. Vielleicht fallen sie nicht mit verneinender Gebärde, sondern mit einer bejahenden Gebärde, die dem Baum ermöglicht, zu überleben und ihn im nächsten Frühjahr neu beginnen lässt. Manchmal glaube ich, dass es keine größere Kunst gibt als die des Loslassens. Alles in uns ist das Festhalten gewohnt. Wir üben es vom ersten Moment unseres Lebens an. Der Säugling fordert und braucht die Brust der Mutter und hält sie mit seiner Saugbewegung fest. Seine kleinen Finger schließen sich um den einen Finger des Vaters, wenn er ihn dem winzigen Geschöpf reicht. Das Spielzeug wird festgehalten, die Liebe der Eltern, der erste Besitz, der Inhalt des Darms wird festgehalten und manchmal nur in einem Tauschgeschäft losgelassen. Das kleine Schwesterchen oder Brüderchen wird besessen und Aufmerksamkeit wird gefordert und nicht leicht abgegeben. Es scheint so, als wenn Teilen gelernt werden muss, weil in jedem Teilen ein Stück des Verlustes zu spüren ist. Als Kinder glauben wir, dass wir, was wir weggeben, nicht mehr haben würden. Erst später und manchmal nie lernen wir, dass wir nur echt besitzen können, was wir weggeben. Alles, was wir festhalten, entgleitet uns auf geheimnisvolle Weise. Da macht der Baum uns etwas vor. Manchmal kenne ich das Gefühl des Baumes, seine innere Weisheit. Ich lasse los und tue es mit großer Freude, weil ich in dem Moment Platz mache für etwas anderes. Das, was nicht mehr an mir hängt, das, was mich nicht beschwert, macht mich frei für etwas Neues. Das, was ich loslasse, ist sich selbst überlassen und kann auf seine Weise erwachsen werden. So lernen wir loslassen, den Besitz, die Freunde, den Vorrang, das Wichtigsein, das Wissen, die Gesundheit, die Jugend, das mittlere Alter und am Ende, meistens mit hartnäckigem Widerstand, das Leben, wie wir es gelernt haben. Dann wächst in uns die Ahnung, dass hinter allem Losgelassenen etwas Größeres wartet.
Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski. Verraten Sie uns noch mal, von wem dieser Text nun war?
Von Ulrich Schaffer.
Für alle, die das nachlesen möchten, man kann diesen Text auch im Internet finden. Er trägt den Titel
Loslassen.
Ganz einfach.
Ja.
Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski. Das war wieder eine spannende Alltagswerkstatt heute mit dem Thema Loslassen. Und wir haben gefragt, ist das ein Problem für Sie? Wir hoffen, dass Sie dem Loslassen, was immer gerade Ihr Leben bewegt, wo Sie sagen, da muss ich, da möchte ich innerlich loslassen, dass Sie dem ein Stück näher gekommen sind.
Ja, vielleicht noch der kleine Tipp, nichts Neues anzuschaffen, ohne was wegzugeben. Auch wenn es sich um Ideologien handelt. Immer etwas auch weggeben, damit für Neues Raum wird.
Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski. Ich freue mich auf die nächste Alltagswerkstatt mit Ihnen. Das wird am 24. April sein. Dann geht es um Beziehungskonflikte, wo wir Sie fragen, ja, belassen Sie auch Beziehungskonflikte? Vielleicht wohnen Sie ja in der Nähe von München oder möchten den Weg auf sich nehmen, nach München zu kommen. Dann haben Sie nämlich die Möglichkeit, im April gleich an 2 Terminen Herrn Dr. Derbolowski persönlich zu erleben. Es gibt ein Tagesseminar am 5. April, ein Einführungsseminar in die Psychopädie. Und am 16. April hält Herr Dr. Derbolowski im Perlacher Einkaufszentrum ein einen Vortrag zum Thema Lebenskrise Krebs. Wenn Sie sich für diese beiden Veranstaltungen interessieren oder auch die Kontaktdaten wünschen von Herrn Dr. Derbolowski oder Sie aufgeschnappt haben, dass Herr Dr. Derbolowski ja das Buch geschrieben hatte, Liebenswert bist du immer, und Sie noch mal genau den Titel haben möchten, dann rufen Sie in unserem Hörerservice an. Die Nummer ist die 0700 7525 7525. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag. Das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.